Pro und Konter, der Herr Kessler gähnt, aber das darf uns nicht täuschen. Es ist nämlich 2022. Wünscht man am 11. Januar noch ein gutes Neues? Macht man nicht eigentlich. Aber fühlt euch trotzdem beglückwünscht. Wir reden diese Woche über Ski. Wir haben einen Gast, der vom Fach ist, Marcel W. Pernisch, zurück. Wir reden über Novak Djokovic, über Eishockey.
Und über die Bundesliga.
Endlich.
Pro und Contra.
Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Pro und Contra.
Grüezi.
Da ist er schon wieder.
Ein gutes
Emanuel
Neues.
Gysi ist zurück.
Allerseits.
Wir haben nie verraten, wo du gsi bist. Wir haben gesagt, in der Ferien.
Wenn wir kein Pate für immer.
Musst du entscheiden. Wir müssen da niemand. Wir tun da niemand.
Also, es war nicht skandalös gewesen. Ich bin nicht Europa jagen am Nord-Süd oder es ist an einem Pol.
Andere gibt es nicht.
Ja, ich habe mir gerade überlegt, ob ich noch irgendeinen dritten Sinki. Nein, leider nicht.
Ich bin bist du in der Ferien?
In der Ferien.
Mehr muss man gar nicht
Nordamerika wissen. Bin ich gewesen, das darf man sagen. Ja. Also man darf alles sagen, aber es ist glaube gar nicht so spannend, wo ich war.
Darum. Du bist einfach weg gewesen und man musste auf dich verzichten.
Wir haben irgendeinen Ersatz hat er, glaub, gefunden, oder?
Wir mussten überbrücken, ja.
Irgendjemand hat er dann schon gefunden.
Auf der Straße, der erste Beste, die Fußgänger angehalten und gesagt, du kommst jetzt mit, stehst du her und machst ein bisschen mit.
Die hat das nicht schlecht gemacht,
jetzt
mit
jetzt gar nicht so schlecht.
Also für das, meine, aus der könnte
dass man etwas keine Erfahrung werden. Hat mit dem Umgang mit Mikrofon und...
Das ist halt... Kann nicht jeder so ein Fuchs sein wie mir, wie du und ich.
Ja.
Und der genau. Kollege Perren, den wir jetzt dann gerade noch werden hören. Mhm. Wir haben, denke die schöne Tradition, die wir Ende vom alten Jahr eingeläutet haben, versuchen wir beizubehalten, dass wir ab und zu jemanden einladen, der ja, mehr oder weniger vom Fach ist. Marcel W. Perren, Ski-Experte, eigentlich ist ja jetzt der Moment, wo ja, seine Hochzeit, wenn man so will. Das ist die stressigste Zeit wahrscheinlich auch. Der Skiwinter zwischen Adelboden und Wengen. Und nachher kommt noch Kitzbühel und dann relativ zügig schon die Olympischen Spiele. Also jetzt kommt die heiße Phase. Er war schon bei uns zu Gast. Wann war das? Im Oktober. Sölden.
Bevor man auf den Gletscher ist.
Das war damals der Termin gewesen. Da ist es losgegangen. Und ja, jetzt müssen wir haben eigentlich mal gedacht, man könnte schon Richtung Nordamerika wieder und dann ist Nordamerika so schnell gekommen, dann Nordamerika Teil vom Skiwege, dass es jetzt höchste Zeit war, dass wir ihn wieder mal zuschalten.
Und dann haben wir noch gedacht, weil du ja auf Nordamerika gehst, übertreiben
stimmt,
wir
nicht mit das lenkt ja dann
Leuten nach Nordamerika stimmen, aus Nordamerika, das überfordert.
Der Hörer kommt gar nicht mehr raus.
Wir müssen also ein bisschen vorsichtig sein, darum, ich glaube, den Zeitpunkt haben wir gut gewählt, jetzt vor Wengen, wo eine intensive Zeit ist und wenn wir nachher auch feststellen und hören werden, eine sehr spannende Zeit in dieser Phase, wo die Pandemie immer noch grosse Rolle spielt, selbstverständlich, wie sich das im Skizirkus auch auswirkt und was für Massnahmen ergriffen werden, können wir sagen, wir haben das Gespräch
aufzeichnet.
Aufzeichnet, wie das jetzt wie auch, aber noch vorher.
Noch mehr aufzeichnet.
Wir kündigen in der Aufzeichnung eine Aufzeichnung an, ein Novum.
Das ist mir träumlich.
In der digitalisierten Welt.
Das kommt
das jetzt noch niemand gemacht.
Das ist wie wenn du auf SRF Info 10 vor 10 schaust und dann sagt Arthur Honecker, das Gespräch sich vor der Sendung aufzeichnet. Also ich finde, wir das nächste Mal versprochen, sind wir total souverän, aber jetzt ist uns ein bisschen träumlich vor lauter Aufzeichnungen und verschiedenen Ebenen. Es ist eigentlich wie Inception, einfach mit einem bisschen plausibleren Plot von dem.
Hervorragender Film übrigens.
Ja, ich wollte sagen, einer von den überschätztesten Filmen.
Überschätzt?
Ich finde, der ist so blöd. Ja.
Ah, nein, ich habe das zwischendurch noch gern. Wenn es mir ein bisschen einen Rand treibt von dem, was ich aushalten will, auch wenn ich einen Film schaue. Darum schaue ich jetzt zum Beispiel im Moment einen Haufen italienische Komödien. Ich habe einen Film geschaut, das Die Hand Gottes, Stato la mano di Dio, sehr vergnüglicher Film.
Klasse
Ich bin nachher auf die Idee gekommen, zu schauen, einfach weiter italienische Filme. Bei Netflix kommt es dann so raus, dass dir alles empfohlen wird. Jetzt habe ich also wirklich romantische Komödien geschaut, die stark grenzwertig sind. Aber weil mir die Flucherei auf Italienisch so gefällt, schaue ich einfach weiter. Und die Flucherei, die kommt überall vor. Bei romantischen Komödien, vor allem auch dann, wenn es um romantische Beziehungen geht, wo am Brüch gehen, wie dann zum Teil reagiert wird. erstaunlich. Und der Hintergrund ist, dass ich wieder besser Italienisch schwätzen
kann. Du bist jetzt in den Italienischkurs gegangen?
Ja, oder? Das ist dann durch die Pandemie quasi beendet worden, weil meine Italienischlehrerin
gesagt hat.
Heim ist nachher.
Wirklich?
Schauen, wie es den Verwandten geht, was ich verstanden
habe. Punkt.
Seither habe ich mir etwas gehört, was nicht für mich spricht, als Schüler.
Du hast keinen bleibenden Eindruck hinterlassen oder so einen bleibenden, dass sie gefunden hat. Puff, ist auch okay, wenn er nicht mehr kommt.
Genau.
Ja, nein, gesehen. Also, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal angefangen, Gomorra zu schauen, wo dann der Akzent, also mein Italienisch beschränkt sich auf Klasse bestellen und irgendwie, ja, vielleicht noch Vorspeise oder so, wenn es hoch kommt. Und, aber ich schaue eigentlich gerne mit Untertitel generell so Sachen. Das ist unmöglich, weil einfach der dicke, was ist das, neapolitanische Akzent, dermaßen hart ist. Ja, also es ist wahrscheinlich, das können wahrscheinlich andere Leute besser beurteilen als ich, aber für mein relativ ungeübtes Ohr, ein bisschen fluchen kann ich auch noch auf Italienisch. Eine Fremdsprache noch eine ist eine zusätzliche, brutal. Also,
ja, ich glaube,
wenn man aber eine gute Serie.
Schulitalienisch erlernt.
Ja.
Sprachkurs, dann wird es mit dem Dialekt schwierig und glaube ich, je weiter südlich, dass man geht, umso schwieriger werden die Dialekte, wobei wir haben auch zum Beispiel den Tessiner Dialekt, also das Italienische, wo Tessiner untereinander reden,
ist auch grenzwertig,
schwer verdaulich, wenn man es nicht gewöhnt ist. Man versteht praktisch nichts.
Ja.
Aber,
Marco Baron, der dann nämlich etwas verzeiht im TSI, das genau. RSI. Ja,
RSI.
Doch, RSI. Früher jetzt TSI
gehabt. La Due.
Schwarz-Weiß. Ah, immer. Ja, ich immer noch
gerne. La Due.
Ja, also.
Ja,
Sport.
Sport. Wir haben nebst dem Skizirkus mit dem Marcel W. Perren und Meldungen aus Wengen haben wir auch noch Feld Djokovic noch mal ein bisschen bei uns zu Gast.
Müssen wir gleich besprechen. Aber jetzt kommen wir, lass ich schnell mal, was wir heute Morgen, es ist jetzt Nachmittag, es ist die Nachmittag um 13:30, was wir heute Morgen um 9 Uhr mit dem Marcel besprochen haben.
Gut, Band ab, hat es früher geheißen, bei Wer gewinnt. Marcel Perner bei uns, Marcel W. Perner, unser Ski-Experte.
Guten Morgen.
In Wengen, ist schon vor Ort in Wengen, genau. Berner Oberland. Guten Morgen, Marcel. Was gibt es zu berichten?
Ja, ich bin ganz erstaunt, oder? Im Jurassic Park vom alpinen Skisport, oder? Selbst dort reagiert man auf Corona. Es herrscht also der absolute Ausnahmezustand bei unseren Abfahrern im altehrwürdigen Belvedere Hotel. Das ist das Hotel, wo du das Gefühl hast, wenn du durch den Gang läufst, der Sherlock Holmes kommt dir jetzt gerade entgegen. Und es ist ja so, die Abfahrer sind jetzt besonders gefährdet, weil die chinesischen Regeln sind klar. Am 6.
Februar
können bei der Olympiaabfahrt in Peking nur die Athleten starten, die 20 Tage vor dem Rennen ausnahmslos negativ getestet wurden. Also das heisst, wenn es die jetzt verwünscht, dann schaust du nicht nur bei den Klassikern in Wengen und Kitzbühel zu, sondern eben auch bei der Olympiaabfahrt. Und darum hat der Cheftrainer Tom Stauffer Verschärfungen vorgenommen im Hotel, also beispielsweise beim Essen, damit dass sich ja nicht zu viele Teammitglieder im Speissaal versammeln, tut man in 3 Schichten essen. Die ersten essen am 6. Uhr, die zweiten dinieren am 7. Uhr und die letzten dann schliesslich noch am 8. Uhr. Und der Veranstalter hat es tatsächlich auch geschafft, einen Zug für die Athleten zu reservieren. Also die reisen ja nicht nur mit dem Zug von Lauterbrunnen auf Wengen, man geht ja mit dem Zug bis zum Sessellift, der dann nachher auf die Piste führt. Und dort ist ja in den letzten Jahren, hat sich dort immer ein Rennfahrer mit dem Publikum, mit dem Pöbel vermischt. Und das ist das Jahr anders.
Das ist anders. Das ist ja immer so ein bisschen der Charme gewesen, oder Teil vom Charme von Wengen, oder? Das geht jetzt in dieser richtig, Zeit verloren. Richtig.
Ja, der geht jetzt definitiv verloren, aber es wäre in Zeiten wie diesen ja wirklich ein Wahnsinn, wenn der Charme erhalten
bleibt. Das ist ein vieler Wahnsinn. Was ich noch fragen wollte, die Essensregelung, sind denn die Ältesten die zuerst essen, dass man sich daran gewöhnen kann, dass es bald ins Altersheim geht, wo dann noch früher gegessen wird,
so halb einfach früher ins Bett.
Ein sehr interessanter Gedanke, aber es läuft also beim Essen ganz sportlich. Also die, die im Rennen in der ersten Startgruppe sind, sprich Feuz, Hintermann, Odermann, Die essen meines Wissens so zuerst.
Also, ah ja. Preußisch ist der im Protokoll, oder ist das?
Ja, wie also, ich es gehört.
Also
ja,
das
ja.
Heisst, am 6. essen Gruppen 1 und dann müssen die in Vollzahl komplett antreiben und dann wird gegessen, streng nach Protokoll, eine halbe Stunde und nachher ist fertig. Nein, so eng sieht man es wahrscheinlich nicht, aber es muss doch jetzt, eben wie du sagst, im Jurassic Park, im Skisport, haben sie auch gemerkt, dass Corona rum ist. Also muss man schon gewisse Vorsicht walten lassen mit Hinblick auf Olympia, dass die infiziert sind, einfach nicht mitmachen nachher, was ja eigentlich ein Wahnsinn ist, oder? Wenn dann die Gefahr droht, dass nicht das ganze Feld dort ist, du musst ja bei den Abfahren musst du sagen, es müssen die Besten dort sein, außer einer ist verletzt. Und wenn drei fehlen, weil sie krank sind, dann müsstest du eigentlich das Zeug abblasen.
Ja, und jetzt stell du dir vor, oder? Wir haben am 6. Februar in dem Peking, also ein bisschen oberhalb von Peking, es ist nicht auf dem Platz des himmlischen Friedens der Start. aber stell dir vor, wir haben dort eine Abfahrt ohne Paris, ohne Feuz, ohne Odermatt, ohne Hintermann, ohne Matthias Meier und ohne Vincent Kriechmeier. Das ist durchaus möglich und das gibt dem schon sehr, sehr zu denken.
Ja, das wäre nicht optimal, logischerweise. Jetzt, du hast ein paar Namen gesagt. Ich glaube, wir müssen langsam über Sportlichen anreden. Das interessiert uns dann doch auch noch ein bisschen. Vier Rennen. Das Wochenende, ja, erstaunlich. Nein, es
wenn
läuft.
Ich euch so anschauen, habe ich das Gefühl, bei euch spielt der Sport überhaupt keine Rolle, nur bei dir.
Ja, das Problem ist ja das, wir müssen mindestens für die, die uns da zuhören, so tun, als ob. Ich glaube, im Endeffekt müssen wir auch an unseren Hörer denken. Und das machen wir jetzt kurz.
Das klingt nicht einmal so schlecht.
Eben.
Also, du bist der Kaiser ohne Kleider von der Neuzeit. Kann man sagen.
Wir sind natürlich auch begeistert, dass wir uns selber immer wieder gerne vor dem Mikrofon sehen. Und das spricht ja für uns. Wir sehen uns nicht gerne vor der Kamera, sondern vor dem Mikrofon, was gewisse Eitelkeit ausschließt. Nein, wir haben einfach Spass. Und wenn wir so früh am Morgen dürfen, wenn wir das aufnehmen, jetzt am Morgen, weil du eben schon in Wengen bist, und am Nachmittag, wenn wir richtig aufnehmen, wir wo lang schlafen, haben wir einfach Freude.
Sie lassen uns einfach nicht vor die Kamera, ich glaube, das ist das Geheimnis.
Oder
wir dürfen nur vor das Mikrofon.
Freude, also, wie man in Berner Oberland sagt.
Sagen wir es so, wir haben alle Gesichter fürs Radio und Stimmen, die eigentlich nur in der Zeitung nicht wehtun.
Genau, oder? Aber ein Hirn fürs Fernsehen. Genau. apropos Hirn. Nein, du bist vor zum Saisonstart Sölden bei uns gewesen und hast dort das Jahr von Marco Odermatt ausgerufen. Man muss sagen, wenn man zurückdenkt, so verkehrt ist bis jetzt nicht. 5 Weltcup-Siege dazu, was ist es? Noch eine 3 Podestplätze?
Ja, 4 Siege im Riesenslalom, einen im Super-G, 2. Rang im Riesenslalom und dann noch der 2. Super-G-Rang von Biberkrieg.
Also, Hellseher Pern, oder hat man das Müsse gesehen? Auch so?
Der zweite Rang bei der Abfahrt in Bormio. Sein erster Podestplatz in der Königsdisziplin vor 2 Wochen. Und darum haben jetzt natürlich alle Fans, oder ganz viele Fans, haben automatisch das Gefühl, der schlägt jetzt so auf der längsten Abfahrt von dieser Welt gerade zu. Da bin ich allerdings ausnahmsweise mal ein bisschen skeptischer.
Wieso? Was ist das Problem? Danke schon leer.
Nein, überhaupt nicht. Aber es ist einfach tatsächlich so, dass es in diesem Zirkus keine Abfahrt gibt, die so viel Routine braucht, um zu reüssieren. Du hast die 4,5 Kilometer lang gespickt mit extrem vielen Gleitabschnitten und langgezogenen Kurven. Und da bist du im Normalfall wirklich nur dann schnell, wenn du ganz viele Abfahrtskilometer in den Beinen hast. Also Gleiten, das lernst du nicht von heute auf morgen.
Das braucht Routine, und, sagst du, mit anderen Worten auch, dass man vielleicht oben, wo man das Gefühl
das
hat,
Routine,
die schwierig, technisch schwierigeren Stückchen, die kannst du zwar meistern, nützt die aber nichts, wenn nachher in der Gleitstück einfach zu langsam bist und Zeit verlierst wieder.
Der Marco wird eine super Falle machen beim Sprung über den Hundschopf, über die Minschkante, Canadian Corner, das Brückli-S. Das ist alles super.
Und meine Bevorzugpassage, vielleicht noch schnell, Österreicher Loch.
Jawohl, ganz genau, 1954 entstanden. Nein, aber es ist vor allem ja bis zum Hundjob, wo da kommt schon mal ein endlos langer Gleitabschnitt oder gepaart oder mit vielen langgezogenen Kurven. Das ist nicht der Marco Sies. Der Marco hat ja realisiert in Bormio bei sehr engen Kurven an, also zum Teil schon fast Riesenslalom anmutenden Kurven. Und die gibt's in Wengen, oder gibt's die praktisch nicht. Und darum teile ich dort ein bisschen die Meinung vom Hans Knaus, vom ORF-Experten und dem ehemaligen Kitzbühel-Sieger und Lauberhorn-Dritten, der gesagt hat, er wäre schon sehr, sehr positiv überrascht, wenn der Marco in dieser Abfahrt in die Top 10 fahren würde. Ich sage, das würde ihm gelingen. Er würde so 7-8, aber hoch gewinnen würde es definitiv nicht.
Aber im ein schönes österreichisches Bonbon, das du da reingeschmuggelt hast, hinten raus. Super-G. Haben wir ausnahmsweise einen in Wengen? Das ist ja, historisch, dürfen wir schon fast sagen. 1994 der letzte. Oder der einzige bis jetzt.
Sieger Marc Girardelli, ganz genau. Der einzige und alle, die ich mit einem Rennen rede, die dort noch gefahren sind, die sagen mir, sie können es eigentlich nicht nachvollziehen, dass man nachher nie mehr einen gemacht hat, weil das Gelände eignet sich eigentlich auch sehr, sehr gut für einen Super-Gym. Ist dann gestartet beim Hundschopf, hat ja also nachher eben die ganzen Schmankerl, Minchkanten, Canadian Corner, vor allem das Brückli-Ess, oder? Das hat man drin gehabt. Ja, es kann es, wie gesagt, niemand richtig verstehen, dass man nie mehr einen gemacht hat.
Aber dort sind im Modemat seine Chancen wahrscheinlich dann besser, oder? Da wird ja das eine oder andere Gleitstück eliminiert, zwangsläufig.
Ja. Aber es wird ein Super-G geben, der erneut auf der schnelleren als auf der technischen Seite wird sein. Es stand jetzt. Also so ein bisschen vergleichbar mit dem Super-G in Val Gardena. Und ja, da hat er sein schlechtes Saisonergebnis eingefahren.
24.
Damit, 24. Ja, du bist Bombe.
Ah, es ist ja nicht so, als ob ich keine Spickzettel gehabt hätte.
Ja, nein, stark.
Also, nein, du hast mich eben gut gebrieft.
Nein, aber das ist natürlich, oder, also so eine Schnappe wie in Gröden würde es nicht geben. Weil Gröden war einfach auch das Problem, gewesen, oder, dass er dort wegen der Vorbereitung auf Islam und Alta Badia, wo er ja dann nachher der eine von beiden gewonnen hat, hat er dort das Abfahrtstraining rausgelassen und das hat ihm natürlich in diesem grösten Super-G ganz extrem gefällt. Oder? Und hier in Wengen wird er ja dann mit zwei Abfahrtstrainingen dabei an den Super-G-Start gehen. Also Marcel, ich sage, im Super-G ist durchaus ein Podest möglich für Marco.
Ja, Dino? Wunderbar. Noch eine Frage, wo abseits von all dem auch statistischen Erbsen gezählt. Mich interessiert, wie sieht es mit dem Wetter aus? Weil Wengen für mich Wetter, wenn es schön ist, kann ich einfach vor dem Fernseher sitzen und es ist mir eigentlich gleich, was auf der Piste läuft oder ob etwas läuft. Gerade auch wenn Pause ist, schaue ich einfach die Landschaft an mit dem blauen Himmel hinter den Bergen und der verschneiten Landschaft. Das wünsche ich mir. Kriege ich das zu sehen?
Ja, du kannst die anschnallen am Fernsehsessel.
Also, hervorragend.
Das ist hervorragend. Und hier macht ja noch die Bude vom guten alten Jörg Kachelmann macht Wettervorhersagen und da kann man also wirklich nach denen kann man die Uhr nachrichten. Also niemand ist ja so genau im ganzen Weltcup-Zirkus wie die Meteorologen hier zu Wengen und die sagen bombastisches Wetter an für
dich. Hervorragende Voraussetzungen.
Da darf man sich darauf freuen.
Jetzt müssen wir noch kurz über...
Ja,
sorry, Entschuldigung. Spricht die
ja,
aus.
Hervorragende Voraussetzungen und vor allem, es wird, ich glaube, dass jetzt wieder Volkstime wird sein, diese Woche.
Was ich gerade sagen, jetzt komme ich wieder mit einer Statistik, der kann Rekordsieger werden am Lauberhorn. Hat zwei Chancen in der Abfahrt, am Freitag und am Samstag. Wie viel von denen packt er? Und kommt ihm noch ein Kind dazwischen?
Ja, das ist das einzige Problem beim Beat. Oder? Seine Katrin ist zum zweiten Mal hochschwanger. Es wird irgendwie, ja, wenn wir Schwein haben, erst übernächste Woche noch auf die Welt kommen. Aber könnte eben schon diese Woche passieren. Und der Beat hat mir schon mehrmals ganz klar gesagt, dass er und seine Liebste einen klaren Plan haben. Also sprich, wenn jetzt irgendwie 2 Stunden vor dem Start von der einen Lauberhornabfahrt wird Nachricht kommen aus Oberperfus bei Innsbruck. Du Schatz, ich glaube, es geht los. Dann wird der Beat einen Helikopter ordern und nach Österreich fliegen. Er hat ganz klar gesagt, in so einer Situation oder wäre ihm Wengen, die Abfahrt, aber auch Kitzbühel, oder wäre ihm völlig egal, das ist ihm Familie viel zu wichtig. Also das ist, Katrin, seine Frau, ist für mich die einzige, wo der Beat diese Woche wirklich kann bremsen kann.
Ich glaube, die Schlagzeilen freuen mich.
Dann stellen die das Handy ab. Ist das nicht viel zu gefährlich? Auch noch ein Helikopterflug einschalten. Ich bin generell, muss ich sagen, gegen das Fliegen. Helikopter würde ich nicht, auch noch eine Verwandte, ja, mal die Verwandten würde ich einsetzen.
Und auf die Verwandten
auch. Aber ich selber nicht. Das ist auch gefährlich. Hochrisiko. Muss man das dann wirklich machen?
Frage mal die alte Freund Mark Streit, wo zu seinem Hochzeit hat wollen, den kanadischen Freunden, die Hochzeit gekommen sind, etwas Besonderes wollen bieten. Und er hat dort einen Helikopterpilot engagiert, der gleichzeitig ein berühmter Koch ist. Ich spreche jetzt den Namen nicht aus. Und der ist offenbar beim Helikopterfliegen nicht ganz so gut wie beim Kochen.
Der gute Paul, wir reden von Paul Bocuse natürlich.
Höchstwahrscheinlich.
9-Sterne-Koch, 97 Zipfelmütze.
Oder, und da ist dann mit ihm und seinen Freunden oder ein Matterhorn entlang geflogen. Das ist der Mark hat dann gesagt, also wir haben also vom Helikopter aus oder hat man können feststellen, ob jetzt die Kletterer in der Wand Ohrring tragen oder nicht, so nachsig sie und so heftig sie es gewendet.
Ui, nein.
Und so ist es etwa noch, oder, wenn du mit dem Helikopter im Eiger und die Jungfrau entlang fliegst. Oder? Aber der Beat ist da ziemlich abgerührt. Also der würde sich von dem nicht abbringen. Würde sich nicht abbringen, wenn der Notfall eintreten würde.
Hoffen wir das Beste. Aber hoffen wir auf einen Sieg und nachher soll das kommen.
Was ich so gehört habe, ist, geht es in die Richtung, dass das Kind noch nicht diese Woche kommt.
Das ist offensichtlich jetzt schon wohl erzogen. Das macht eigentlich, fährt ja schon gut an, würde ich mal sagen. Es tönt vielversprechend. Nein, machen wir nicht. Wobei, das ist eigentlich unser Job. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes als Sachen verschreien. Sie geben uns auch noch Geld dafür. Es ist eigentlich erstaunlich. Ja, die Tipp brauchen wir noch. Und dann entlassen wir die in Jurassic Park vom Skisport.
Mit dem Tipp komme ich ja nicht durch bei 4 Rennen, oder?
Also dann 4 Säcke.
Also. Feuz sind eine von 2 Abfahrten. Der Odermatt fährt im Super-G auf das Podest und fährt in der Abfahrt eine in die Top 10. Und dann haben wir noch ein Slalom.
Ja.
Wo wir das Gefühl hatten, vor Adelboden wir sind auf Ground Zero angelangt mit unserer Mannschaft. Jetzt haben sie aber ein ordentliches Lebenszeichen von sich geben und ich prophezeie, dass der Luca Erni im Slalom in Wengen aufs Podest fährt.
Oha.
Oha.
Oha, sehr gut. Nachdem
jetzt natürlich, ja, mit dem 5. Rang oder hat er sich schon mal ordentlich wieder verbessert in der Startliste. Und er fährt technisch so gut Ski, dass ich ihm zusammen mit dem Ramon Zehnhäuser in dieser Slalom-Mannschaft am meisten tun mehr nicht vergessen.
Denken wir daran, wie viele Österreicher Sieg gibt es am Wochenende?
Es gewinnt wahrscheinlich, im Super-G würde ich auf Matthias Meier tippen. Und in der Abfahrt ist auch Meier und Kriechmeier heisst, wobei es kommt mir gerade in den Sinn, es gibt eigentlich keinen dümmeren Namen für einen Abfahrer als Vincent Kriechmeier.
Ja.
Oder?
Das.
Ja, wenn man an den
Schleichmeier,
Kriechmeier, an den Richtigmeier denkt.
Das ist eigentlich der Offenbarung gesagt für einen österreichischen Skisport, dass sie in der Abfahrt auf einen müssen setzen, der Kriechmeier.
Aber er macht es eben gar nicht so schlecht, muss man sagen.
Was mich noch wundernimmt, sagen die Österreicher, auch wie die deutschen Skiläufer, obwohl ja gar nicht gelaufen wird, sondern mehr gefahren. Aber die Österreicher sagen Skirennfahrer, oder?
Der Torläufer, der Riesentorlauf.
Riesentorlauf. RTL, ja.
Und morgen kommen unsere Torläufer dran, oder?
Sagen die auch Skiläufer, aber...
Vielleicht sind wir falsch und nein, die anderen haben es auch
sagen,
richtig.
Sie sagen Tourläufer und Riesentourläufer und Abfahrtsläufer.
Abfahrtslauf. Schade. Ja, nur, aber dann haben wir das auch geklärt.
Die wissen irgendetwas, was wir nicht wissen.
Oder einfach auch etwas nicht, was wir wissen. Was gut möglich ist.
Die Chance ist gross. Aber für das haben wir ja Leute wie der Marcel, die uns dann auch wieder aus der Patsche helfen. Merci vielmals.
Ich danke
euch. Viel Spass.
Bis zum nächsten Mal. Gutes Wochenende. Das ist gut, wenn man das am Dienstag schon kann wünschen kann. Das hätten wir uns nie mehr würden hören diese Woche. Bis dann. Mach's gut.
Tschüss zusammen.
So. Das waren mal Einblicke gewesen, ins Lauberhorn und alles, was damit zusammenhängt. Also,
spannend, oder?
Frau Feutz, sie heisst gar nicht Feutz, sie heisst, glaube ich, Triendl, wenn es mir recht ist. Aber im Herr Feutz, seine Liebste, die Frau an seiner Seite, wie man früher gesagt hat, wenn du vorhin Band ab zitierst, dann finde ich, darf ich auch irgendeinen altbackenen Spruch nehmen. Wir hoffen einfach, das Kind kommt wirklich, was wäre gut? Kitzbühel, gerade nach Kitzbühel. Eigentlich am Slalom, Kitzbühel-Slalom-Tag. Der Bruder ist ja interessiert der Feuz eigentlich nicht.
Ja, da war ich schon, glaube ich, letztes Jahr bemerkt, an fürchte in Kitzbühel jeweils ein bisschen um den BH.
Darum wäre eigentlich für dich am besten, wenn er...
Vor der Abfahrt direkt, dann müsst ihr dort nicht fahren, würde nicht riskieren, dass er sich verletzt.
Perfekt.
Er kommt ja
genial
schnell und gut ab, aber man weiß es nie. Darum für Olympia bereit sein. Das wäre ein guter Zeitpunkt.
Okay.
Und was wir auch noch aus dem Gespräch mit dem Marcel Webherrn gezogen haben, er weiss auch noch, wie das Wetter, sie wird das beruhigt mich ungemein, weil ich gerne schaue. Und wenn ich mich schon dazu entschliesse, ein Skirennen zu schauen und dann zumal noch so eine Veranstaltung von einiger Prägnanz, wie das Wengen ist jedes Mal, dann will ich aber schönes Wetter haben.
Ich finde, das kann man auch verlangen.
Die Bilder geniessen, die wirklich einmalig sind. Oder das ist das, was für mich Wengen auch von Kitzbühel unterscheidet. Schöne Natur auch dort, klar, ja, aber also Bilder von Wengen, die sind schon nochmal eine andere Liga, glaube ich. Auch wenn die Piste selber in Kitzbühel auch wieder etwas anderes ist.
Du hast einfach mehr Zeit zum Schauen, weil die Abfahrt länger ist, oder? Gerade oben, wo es eben nicht so spannend ist zum Teil, da muss man ja eigentlich... Ich bin fast froh um jeden Schwenk, der irgendwie noch aus Versehen in die Botanik rausgeht. Irgendwie der ein oder andere 4000er neues Böd geraten. Jetzt müssen wir aber über andere Grössen reden.
Mhm. Unbedingt.
Das grosse Thema von den letzten mittlerweile 7 Tagen, etwa, ich weiß gar nicht, wann hat das angefangen? Am letzten Dienstag, doch. Wir nehmen am Dienstag auf. Am Dienstag vor einer Woche hat der Novak Djokovic auf Instagram und vermutlich auch auf Twitter, man macht das alles parallel, über TikTok bin ich nicht informiert, ein Foto postet von sich, wo er mit seinen Tennistaschen und sonstigem Gepäck offensichtlich am Flughafen ist. Er hat eine Ausnahmegenehmigung und fliegt jetzt auf Melbourne, um dort Australian Open zu spielen. Und dann ist es losgegangen. Dann hat das erste Mal die australische, was ist das, Volksseele angefangen kochen. Grosse Aufregung von sozialen Netzwerken über mehr oder weniger prominente Personen, Politiker, die sich dann eingeschaltet haben, erklärt haben, dass das nicht angehen kann, dass mit dem Djokovic mutmaßlich und mittlerweile ist es sogar beleidigt, ungeimpfte Nicht-Einwohner einreist auf Australien. Also man muss dazu wissen, Australien sind Grenzen monatelang völlig dicht gewesen, also auch für Australier, die im Ausland leben, die haben nicht einfach so heimkommen in Lockdowns, wo es mehrere davon gegeben hat, gerade auch in Melbourne, sie waren relativ streng gewesen. Also man versucht da so ein bisschen den Inselmechanismus auch zu nutzen, oder Tatsache, gibt es einen Inselmechanismus, Inselbegabung.
Ein Inselreflex.
Genau, Tatsache, dass man eine Insel ist, also den Kontinent zu nutzen, dass man die Grenzen dann halt einfach mal zumacht und versucht im Inland das Virus in den Griff bekommen und dementsprechend nachher auch hoffentlich also eine Art Zero-Covid-Strategie, wo zum Teil relativ gut funktioniert, aber logischerweise, wenn es dann einmal wieder losgeht, dann reagiert man wieder recht heftig. Und jetzt kommt der Djokovic, ist nicht geimpft, hat natürlich der australischen Öffentlichkeit im grossen Teil nicht so gefallen. Und was dann passiert ist, ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Das ist der helle Wahnsinn. Also Sportgeschichte, was in den letzten paar Tagen passiert ist. Einfach hat es recht wenig mit Sport zu tun.
Zum Glück muss man sagen, ist die Welt digitalisiert, weil vor 20 Jahren hat man das so nicht mitgekriegt. Man hat jeden Tag müssen warten, bis irgendeine Zeitung rauskommt. Das wäre schwierig geworden. Jetzt kriegt man alles mit. Das ist ad hoc. Instant, sofort ist man informiert, wer wo ist, was passiert. Nicht unbedingt der Vorteil die ganze Zeit. Aber die Inszenierung von Djokovic, man merkt, um was es ihm geht. Er will einen eigenen Weg gehen, er will seine Persönlichkeit in dem Sinn so zur Geltung bringen, dass man ihn entweder sehr gern hat, wenn man in seinem Lager ist, wahrscheinlich, also aus seinem Lager kommt, oder ihn fürchterlich findet, wenn man nicht aus seinem Lager kommt. Das klingt ihm ziemlich gut und das finde ich sehr unnötig. Ich weiß nicht, ob das der Tatsache geschuldet ist, dass er als Tennisspieler wahrscheinlich an Brillanz im Moment sowieso nicht zu überbieten ist, historisch gesehen seinen Platz auch schon gefunden hat und gleich sind Federer und Nadal immer noch eine andere Liga, weil es halt von der Persönlichkeit her besser ankommt beim Tennisvolk. Das muss man ganz klar sagen. Das Tennisvolk ist nicht wie sag jetzt mal, die Anhänger vom Boxsport oder vom Football oder vom Hockey oder vom Fußball. Sag jetzt mal, tolerant, was bestimmte Typen angeht, sondern man erwartet ein gewisses Verhalten. Also das ist, wenn das auch negativ behaftet ist, ziemlich brav, sagen wir es mal so, anständig, nicht aus der Reihe tanzen. Und dann kommt der Djokovic, der gemerkt hat, auf dem Weg schaffe ich es nicht an denen vorbei, obwohl ich von der Leistung her, von der sportlichen Leistung her, mindestens auf Augenhöhe bin. Also versuche ich etwas anderes. Und als Aussenseiter sich zu profilieren, ist immer ein schwieriges Thema, finde ich, zumal im Tennissport. Und was er jetzt da macht, da sage ich, da tut er sich einfach keinen Gefallen. Und die Äußerungen auch von seinem Vater, wenn es um so ein Thema geht, ist er sicher nicht selber die Schuld, weil Ausnahmeregelungen sind immer schwierig, weil dann gibt es wieder eine Ausnahmeregelung von einer Ausnahmeregelung. Das ist mit einem VIP-Bereich. Am Schluss hast du in einem Club einen VIP-Bereich und dort drin hast du nochmal einen VIP-Bereich und am Schluss hast du noch einen, wo nur einer drin sitzt, nämlich wahrscheinlich der Jack Nicholson oder so. Und der langweilt sich dann dort, aber Hauptsache er kann alleine drinnen sitzen. Drum Ausnahmebewilligungen. Das bringt nichts. In so einem Fall hat man in Australien einfach sagen, zu uns kommt, wer geimpft ist und zu uns niemand. Fertig. Da wird man jetzt mit mir auch nicht überall einverstanden sein. Aber oder man sagt, es kann jeder reinkommen, dann spielt es keine Rolle, dann leben wir halt mit dem Risiko. Mhm. Aber eine Regelung und dann eine Ausnahmeregelung und dann Tennis Australia hat auch eine Bewilligung erteilt, wo man nicht weiß, für was genau. Entweder muss er einreisen können oder nicht. Da kann Tennis Australien wahrscheinlich relativ wenig dafür machen. Oder? Also muss Gesetzgeber man muss Verhältnis schaffen, was ganz klar ist. Und dann entscheidet man aufgrund von dem. Und was nachher passiert ist, ist auch ein politisches Ränkespiel, weil man weiß, es sind bald Wahlen. Der Morrison, der Premier, ist eh schon unter Druck mit, was ist das gewesen, vor Monaten. Monate hat er ziemlich jedes Fettnäpfchen verwünscht, was sich in der Welt gestellt hat. Er hat einen
rechten Lauf gehabt, das kann man sagen. Also meine Lieblingsgeschichte, ein bisschen nachgelesen, gestern war, wo er, das ist jetzt aber schon zwei Jahre, ein bisschen mehr als zwei Jahre her, wo die Buschbrände waren, wo er sich auf Hawaii abgesetzt hat mit der Familie, und aber offenbar auch niemand wirklich gewusst hat, wo er ist. Also scheinbar ist er dort relativ unvermittelt in die Ferien, was ja jedem sein gutes Recht ist, aber als Prämie ja, würde es schon helfen, wenn in irgendeiner Form die Leute wissen, wo du bist. Und dann ja, hat er dann noch behauptet, er habe gewisse Stellen informiert und dann müssen zurückkrebsen später, dass es dann doch nicht alles so war, wie er erzählt hat. Ja, also der Mann ist offensichtlich in seiner Glaubwürdigkeit ein bisschen angeschossen, sagen wir mal vorsichtig aus der Distanz. Eben im Mai sind Wahlen. Das macht die ganze Soße noch ein bisschen undurchschaubarer, oder? Und mit dem, also ich meine, Novak Djokovic, eben, es ist glaube ganz wichtig, dass wir sagen, es ist Dienstag, Nachmittag um 1:30 im Moment bei uns. Das heisst, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen zum Teil nicht einmal genau, was passiert ist. Also es gibt Gerichtsdokumente, wo mittlerweile daraus hervorgeht, wie das Gespräch mit dem Grenzbeamten zum Beispiel abgelaufen ist, wo ich erstaunt war, wie ruhig der Novak Djokovic geblieben ist, tatsächlich irgendwie am 4 Uhr am Morgen im Gespräch mit einem, der sagt, ja, du hast zwar da diverse Dokumente ausgefüllt, aber du kannst jetzt da leider nicht reinkommen. Also da sehe ich jetzt den einen oder die andere, der wahrscheinlich schneller die Nerven verloren hat. Da muss man schon fast ein bisschen den Hut ziehen. Was er hat wahrscheinlich auch gewusst, dass er nie einen anders herkommt. Und wenn nie einen anderen kommt, wenn er anders reagiert, das ist auch klar. Und wenn du ja, 740 Mal schon einmal eingereist bist, hast du wahrscheinlich auch eine gewisse Routine als Tennisprofi.
Als Kunde von der Fernsehserie Border Patrol Australia weißt du natürlich auch, was kann passieren, wenn man sich nicht den Regeln entsprechend verhält.
Das weiss ich, habe ich eben noch nie geschaut. Aber ja. Irgendjemand hat mir kürzlich erzählt, er hoffe, dass ich ein Zaufband dort. Ich weiß aber nicht, ob gerade an diesem Tag der eine Tag gewesen wäre, aber es hat sich sicher gelohnt. Also könnte Ijakota technisch schon helfen. Und jetzt, also die Einreise, die Ausnahmebewilligung, die finde ich gar nicht so dramatisch. Ich finde, wenn die Kriterien super definiert sind, wenn man gewisse Sicherheit kann gewährleisten kann, kann man grundsätzlich wenig dagegen haben. Was mich sehr irritiert, ist einfach, was das für ein Chaos offensichtlich ist. Also die linke Hand nicht weiss, was die rechte tut, dass Tennis Australia und der Bundesstaat Victoria, wo Melbourne drin liegt, offenbar etwas abgemacht haben, dann aber die Bundesregierung, die australische, wieder irgendwo entweder aussen vor ist oder nichts wollte wissen oder nichts wollte wissen von gewissen Sachen, das Visum aber offenbar akzeptiert hat, während gleichzeitig scheinbar dort gewisse Angaben entweder nicht korrekt sind oder fehlerhaft. Also das ist irgendwie aufgeladen worden, dass der Antrag mit dem Begleitdokument und scheinbar mit grünem Licht versehen wurde. Also sonst fliegst du ja auch nicht ab. Also es bekleckert sich relativ wenig Stellen mit Raum im Moment.
Ja.
Und dann kommt eben noch die politische Soße dazu, die offensichtlich jetzt auch versuchen, Profit daraus zu schlagen, dass man einem vielleicht zeigen kann, wo der Hammer hängt. Das ist eigentlich sehr unappetitlich am Schluss.
Vor allem, wenn man den Eindruck gewinnt, dass sich verschiedene Leute dort um ihre Positionen und Stellen, die sie haben, bemühen müssen und dann den ganzen Fall noch zu ihren Gunsten ausnutzen. Also wenn man einen Premierminister, der vor einer Wahl steht oder vor einer Wiederwahl oder vor einer Abwahl, wie man das auch anschauen will, merkt, ob die Volksseele kocht, jetzt muss ich mich quasi nach dem Wind drehen, dann kriegt man einen Eindruck davon, was dort läuft. Oder? Also gut, Politiker ticken wahrscheinlich überall ungefähr gleich, sage ich. Wenn es darum geht, sich ihre Freunde zu sichern, dann ist jedes Mittelrecht in der Regel. Nur mit dem Novak Djokovic so etwas zu veranstalten, ist nicht nur falsch, sondern auch irgendwo durch nicht ganz gescheit, weil es kriegen sie ja alle mit und dann blöse ich die ja noch mehr. Also die Leute, die sich jetzt vollkommen entrüstet zeigen, dass so etwas wie eine Ausnahmebewilligung überhaupt möglich ist, die werden natürlich nicht zurückkrebsen und da werden sie den Morrison beim Wort nehmen. Mhm. Kann dann eigentlich nur verlieren. Also darum meine Aussage, Ausnahmeregelungen, für was überhaupt? Wenn man klare Regeln schafft, dann braucht es keine Ausnahmeregelungen. Ausnahmeregelungen sind immer Graubereich. Also musst du irgendetwas erfüllen. Ja, und jetzt in dem Fall sieht man, hat eine Ausnahmebewilligung gehabt und ist gleich nicht einfach so reingekommen. Also gibt es da immer noch mögliche Schlupflöcher für beide Seiten, um zu sagen, ja, das geht oder das geht nicht. Ich finde es völlig überflüssig, was da abgelaufen ist. Aber was Djokovic daraus gemacht hat, finde ich auch überflüssig. Im Prinzip ist das Ganze überflüssig. Sie hat man sich sparen können, hat für uns gute Schlagziele gegeben, das muss man sagen.
Oh,
weil die Leute natürlich auf das anspringen.
Ja, Schlagziele hat es gegeben. Es ist aber also einer von denen, der zum Teil mitschaffen musste, an diesen Schlagzielen, kann ich dir verraten. Es ist eine recht mühsame Geschichte, Fakt und Fiktion irgendwie auseinanderzuhalten. Das hat dann, ist ja dann auch noch dazu erschwerend gekommen, dass die serbische Seite auch noch irgendwie Politik macht. Also das hat sich der Herr Vucic zum Beispiel eingeschaltet, der dann offensichtlich auch noch also serbisch Präsident, seine sehr konkreten Hintergründe hat dafür, wo man versucht, politisches Kapital daraus zu schlagen, aus dem, was da passiert, irgendwie diplomatische Winkelzüge offenbar verführt wurden, wo so wie ich es jetzt einschätze, wahrscheinlich überhaupt keine Rolle gespielt haben, aber auch dort irgendwie grosses Tam-Tam. Dann ist in Serbien irgendwann gemeldet worden, er sei verhaftet worden, was natürlich völliger Blödsinn ist. Also von einer Verhaftung ist in so einem Fall, wenn es um ein Visum geht, sicher nicht dreht. Dann wird es kompliziert, wenn es um die Gerichtsverhandlung geht, die am Montag war, wo das Gericht eigentlich feststellen musste, ob der Prozess von der Visa Cancellation, also von der Aufhebung vom Visum, korrekt abgelaufen ist, was dann noch schwierig, glaube ich, für gewisse auch andere Medien, also wir haben es auch noch relativ vernünftig gelöst, bin ich der Eindruck, aber hat, glaube ich, international für Verwirrung gesorgt. Was bedeutet jetzt das Urteil von dem Gericht? Also das heisst nicht per se, dass das Visum jetzt rechtens ist, sondern einfach, dass so, wie das Visum gestrichen worden ist, das sicher nicht korrekt abgelaufen ist. Also man hat also Novak Djokovic
Prozess und nicht
ja, einfach gesagt, man hat zu wenig Zeit bekommen, um noch zusätzliche Informationen bereitzustellen. Und vor allem hat man ihm offenbar etwas versprochen, auch in dem Kontext, wo man nachher selber nicht eingehalten hat. Und jetzt hängt das Ganze beim australischen Immigrationsminister, dem Herrn Hawke, wo jetzt mal abwartet, nochmal einen Tag hat verstreichen lassen. Eigentlich noch wohltuend. Also der hat jetzt die Möglichkeit, das Visum sich nochmal genau anzuschauen, den Fall, und dann allenfalls zu entscheiden, ja oder nein. Dann gibt es nochmal eine Kursmöglichkeit. Also es wird uns so oder so noch einen Moment beschäftigen. Wir können uns nicht vorstellen, dass ein Novak Djokovic sollte jetzt das Visum ein zweites Mal für ungültig oder nicht rechtens erklärt werden, dann sagt, ah nein, jetzt schicke ich meine 4 Anwälte, die ich engagiert habe, nicht los. Also das ist, ja, es wird noch ein paar Tage spannend bleiben. Und Djokovic, ja, ist es schon. Also ich glaube, mittlerweile haben sehr viele Leute Position bezogen, das merkt man auch. Oder? Also ob es jetzt in Australien ist oder irgendwo auch bei uns, soziale Medien, ist immer schwierig als Gradmesser, aber man merkt schon, also dass zum einen Geduld mit dem Djokovic sehr schnell zu Ende geht. Und das hat kein, ich glaube, schon lange keinen Hintergrund mehr in dieser, sonst hätte man immer sagen, ja, die Rivalität eben mit Federer, Nadal, da sind halt Sympathien einseitig verteilt. Ist auch nicht immer ganz fair vielleicht, was man ihm unterstellt hat. Jetzt in diesem konkreten Fall, finde ich, macht Novak Djokovic eine schwierige Figur, weil er zum einen, also seine ganze Haltung raus, aus der, die ganze Haltung, die er ihm ausstrahlt, wie er auf das Australien runter ist, dass er etwas Besserwisseres hatte, lang gesagt, ja, wir werden dann schon sehen, wie es rauskommt. Und Optimismus verbreitet, er kommt die Ausnahmegenehmigung über. Und dann hängt er dort irgendwie fest, wird dann zum Märtyrer gemacht, eben in seinem eigenen Land, von der eigenen Familie. Du hast ganz am Anfang die Aussagen angesprochen, wo ja, man sich schon an den Kopf langt, was die Eltern Djokovic zum Beispiel von sich geben. Also, das kann man, glaube ich, objektiv so sagen, ist nicht so gescheit. Macht auch wenig Sinn, tatsächlich den eigenen Sohn auf göttliche Stufen schon fast zu stellen. Das finde ich. Also, was macht, ich frage mich dann immer, zu was macht das einem selber denn? Finde ich auch noch interessant.
Aber nicht, dass und, so weit überlegt wird.
Wahrscheinlich
in
nicht.
In dem bestimmten Fall.
Wahrscheinlich
das,
nicht.
Eben, das. Dass er aber so etwas vorwerfen würde, sie lassen einen einreisen und dann hat er ein Visum und noch nicht. Und die Australier würden dort vorsprechen, dann würde es schnell mal heissen, kümmern euch um euer eigenes Land, wir schauen da bei uns schon. Also der Fall wäre klipp und klar. Und die ganze Geschichte, mittlerweile muss ich sagen, langweilt sie mich nur. Mhm. Weil, ja, je länger dass sich das jetzt noch auswalzen lässt, irgendjemand profitiert wahrscheinlich davon, ich bin sicher nicht drum. Halt mich eigentlich, ja.
Also wobei?
Dann soll er halt das Turnier spielen oder auch nicht. Mir ist das dann schlussendlich gleich, wenn er schlussendlich rausgeworfen wird oder nicht einreisen darf und das Turnier spielen, dann wird er wahrscheinlich sagen, ich komme nie mehr auf Australien das Turnier spielen und dann wird das Turnier selber, also das sagt ja nichts, das Turnier.
Das Turnier entspricht von Craig Tiley.
Irgendein Sprecher wird dann sagen, das Australian Open, das hat es schon gegeben, lange bevor der Novak Djokovic da war und das wird es auch noch geben, so Gott will dann, um die Macht auch wieder ins Spiel bringen. Wird es auch nachher noch geben, wenn der Novak Djokovic nicht mehr rum ist. Also machen wir doch nicht so ein Stamm-Damm draus. Finde ich auch noch eine gute Einstellung. Wird sich aber in der Realität nicht so ergeben, weil die Leute nicht so ticken. Oder? Jeder beharrt auf seiner Position, dann kommt man mit politischem Interesse dazu. Und am besten hat mir eigentlich die Innenministerin gefallen, die gesagt hat, auf die Vorwürfe, er werde dort festgehalten. Nein, er kann jederzeit ausreisen, abreisen, wenn er will. Inhaltet niemand fest da. Er kann einfach nicht sich frei bewegen zu Australien. Mm. Das kann er im Moment nicht, weil das Ganze abgeklärt wird, aber er darf sehr gerne einfach gehen. Hat er aber nicht gemacht.
Hat er nicht gemacht. Er würde gerne bleiben.
Sture sich.
Im Moment ist er ja drin, sogar im Stadion, also in der Rod Laver Arena trainiert. Schrägerweise und das ist auch, so, ist auch wieder so ein Aspekt, wo man muss sagen, was zum Teufel läuft eigentlich ab. Nachher ein geschlossenes Training war, was eigentlich nicht der Fall ist normalerweise. Also Grand Slams kann man normalerweise schauen, wie die Grossen trainieren. Offenbar sind auch die Kameras abgestellt worden, also die Fernsehkameras, die dort eigentlich laufen, dass man reinschauen kann, die hat man dann auch abgestellt. Es ist nachher so weit gegangen, dass irgendwelche Drohnenaufnahmen gemacht worden sind von oben, dass man wenigstens dort Böden hatte. Also es treibt sehr, sehr seltsame Blüten. Und jetzt gibt es eigentlich noch ein paar Fragen, die sich stellen, bevor dann irgendwann es um Sportliche geht. Also zum einen, über das haben wir jetzt gar noch nicht geredet, gibt es die unseligen Aufnahmen von Mitte Dezember, wo der Novak Djokovic offenbar Corona-positiv war. Beruft sich auf einen PCR-Test vom 16. Dezember, der jetzt eigentlich soll für die Ausnahmegenehmigung verantwortlich sein, wenn wir das alles richtig verstanden haben bis jetzt, weil wir als Ungeimpften, aber Genesenen möglicherweise könnte Bedingungen erfüllen, da gehen die Meinungen offensichtlich eben sehr weit auseinander, auch in Australien selber unter Rechtsgelehrten, und mindestens gibt es verschiedene Interpretationen, aber, und das ist eigentlich der Punkt, trotz dieser PCR-Testung, dieser positiven, hat er sich am 16., am 17., am 18. Dezember nachweislich bestens dokumentiert unter die Leute begeben und hat ungeschützt irgendwelche Kinder in seiner Tennisakademie begrüßt, mit einer für Fotos posiert, irgendeinen Anlass durchgeführt, dort am Tag darauf bei der Equipe, bei der französischen Sportzeitung, ein Shooting gehabt. Und dann fragt man sich schon, also dort dann wirklich ernsthaft, okay, was fehlt dem? Also entweder ist mit dem Test irgendetwas nicht so, wie es müsste sein. Also ist auch schon der Verdacht geäußert, der könnte möglicherweise gefälscht sein. Dann, ja, dann musst meinetwegen keine zusätzlichen Massnahmen ergreifen, aber wenn du positiv getestet wirst und dann nicht in Isolation gehst, sondern einfach dein Leben weiterlebst und wissentlich, also das müssen wir nicht übertreiben, dutzende Leute sicher mal gefährdest. Ja, also da fehlt mir dann irgendwie jedes Verständnis. Und dann würde ich mich als australischer Einwanderungsminister möglicherweise schon noch einmal fragen, können wir so jemanden, der erst vor einem Monat so etwas abgezogen hat, also inwiefern wird jetzt da die Sicherheit im Land bei uns beeinträchtigt?
Ja, da sind sie aber selber die Schuld, wenn sie klare Regeln geschafft hätten und gesagt hätten, wer geimpft ist, kommt rein, Zertifikat, das wir akzeptieren, und sonst nicht fertig. Australian Open hin oder her, Weltrangliste den ersten hin oder her. Ich frage mich dazu noch, was das Ganze am Image für einen Schaden nimmt. Beim Djokovic, der schon angekratzt ist, wenn wir mal davon ausgehen, dass man das an Grand Slam-Sieg messen kann, sage ich, das kostet einen 10 Grand Slam-Sieg in der westlichen Welt.
Am Image. Ist knapp vor dem Boris Becker.
Dann ist er schon bei minus 4 oder so.
Was? Minus 4?
Wenn man all die abzieht, die er wegen seinem Image und seinen.
Und dann ist er jetzt bei 10, oder? Er hat 20 Grand Slams gewonnen, jetzt hat er. Dann
ja, aber er hat vorher schon ein paar verloren, mit der Adriatur zum Beispiel.
Also, du hast schon auf abziehen.
Hat man ihn auch schon, also ich habe ihn schon ein paar abgezogen. Okay. Muss er wieder neu anfangen, dass er auf einen kommt mittlerweile. Und das finde ich so, was überlegt sich der? Also, wenn ich eine grosse Firma hätte, was ich zum Glück nicht habe.
Nein, da sind wir froh.
Ja, und außer wenn ich gerade serbische Nudeln verkaufen,
ja, sagen wir es so, wie es korrekt ist. Frau bringen, ja.
Genau. Würde für mich eigentlich nicht mehr in Frage kommen, weil er meine Marke beschädigt. Mhm. Sind wir sicher. Also eine schöne Uhr zum Beispiel, sagen wir IWC oder irgendetwas, Breitling, wie all die Nobelmarken heißen.
Schicken dem Herrn Kessler eine Uhr.
Mit dem Image, nein, würde ich nicht machen. Mit dem Federer kannst du es jederzeit machen. Mit dem Federer kannst du alles verkaufen. Sogar Turnschuhe, die Himbeerrouladen unten haben als
Sohle. Wichtig, dass man das
nicht schafft. Das geht. Sogar das funktioniert. Die Leute kaufen alles, wenn es richtig verkauft. Aber nicht der Novak Djokovic. Und darum würde ich mir dort schon überlegen, was treibe ich da eigentlich, wenn ich möglichst viel Kohle will rausholen aus dieser Karriere. Muss ich irgendwann aufhören mit dem Seichen, weil als Märtyrer bist du irgendwann vergessen, wenn es nur um Tennis geht.
Das
er wird nie als Che Guevara in der Ambrikurve flattert der Che Guevara, manchmal auf Halbmast, weil es nicht immer gewinnend, aber er flattert. Novak Djokovic wird das nie schaffen, sage ich jetzt mal. Aus Trotz wird man es jetzt vielleicht machen, aber grundlegend wird er nie so einen Status erreichen, weil es im Prinzip eigentlich nur noch lächerlich ist.
Ja, das ist das Problem. Oder? Also er wird seine Anhänger finden, aber die sind mittlerweile irgendwo bei den Querdenkern und bei den Schwurblern anzusiedeln. Also dort, es ist
Ja, genau.
Er bedient eine sehr seltsame Klientel. Dann gibt es noch die, die Fans sind, weil sie vielleicht Serben sind. Und das verstehe ich. Also ich glaube, man würde, wenn jetzt der Stan Wawrinka oder der Roger Federer sagen jetzt mal eher schräge Sachen rauslassen würde, man würde das bis zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich noch, naja, mittragen ist das falsche Wort, aber man verzeiht ja dann den eigenen Sport heute noch relativ viel. Ich glaube, so ehrlich muss man sein. Sogar Onschuhe, eben, man hat es gerade gesagt. Aber das ist noch eine zusätzliche Ebene, die er mittlerweile beschritten hat. Es ist auch nicht das erste Mal, dass der Novak Djokovic so auffällt. Dass man die absurden Behauptungen hatte, wo er mit irgendeinem Guru, der sich offensichtlich auskennt auf diesem Gebiet, über Wasser geredet hat, wo man kann entgiften kann, wenn es giftig ist, mit der Kraft vom Geist, mit der Energie. Dann der Liebesguru Pepe Imas, wir erinnern uns mit einem wohligen Gefühl im Bauch daran, dass er eine Zeit lang auf den geschworen hat. Seine
oder
Frau.
Ein Brechreiz, ja.
Ja, so kann man das wohlige Gefühl im Bauch vielleicht auch beschreiben. Das
mindestens
ein Würgereflex. Individuell, aber irgendein Reflex. Etwas löst es auf jeden Fall aus. Seine Frau hat sehr seltsame Sachen von sich gegeben, die man, glaube ohne irgendjemandem zu nahe zu treten, mindestens man kann sagen, dass es wissenschaftlich nicht fundiert ist, was sie sagt. Also auf diesem Pfad ist ja die Familie Djokovic schon relativ lang. Und Novak hat eigentlich die sportlichen Argumente geliefert, dass man wie auch müssen über das reden. Also man hätte wie müssen sagen, okay, der Mann ist aber relevant, du bist einfach sehr gut in einem Sport, der extrem viele Leute interessiert. Und hat dann eine eigentliche Kurve, naja, fast schon überkommen gehabt, hat man das Gefühl gehabt, wenn man sich überlegt, in New York zum Beispiel im letzten Sommer an der US Open, wo das Publikum plötzlich auf seiner Seite war, wo es ihm nicht gelaufen ist, wo er unter der irgendwie gerannt, hat Tränen in den Augen gehabt, hat sich unter seinem Tüchli versteckt beim Seitenwechsel. Was war das? Gegen Medvedev, wenn ich mich nicht täusche. Weil er dermassen gerührt war, wie die Leute plötzlich ja, ihn in ihre Arme schliessen. Also eigentlich hat nicht mehr viel gefehlt. Und er wäre wahrscheinlich auf dieser Nadal-Federer-Ebene ankommen, etabliert, was die Sympathiewerte angeht.
Gut, man hat berücksichtigt gegen Russ gespielt. Und also Russ hat man zu Amerika vor allem.
Gut, der Herr Medvedev
immer ist Stempel vom Bösen, vom Kommunist natürlich,
vielleicht. Den
man in Amerika immer noch gern pflegt.
Vielleicht, aber
in Unwissenheit von den tatsächlichen Verhältnissen und Definitionen von den einzelnen politischen Interessen und Richtungen, ist jeder, der nicht konservativ ist, zu Amerika einfach Kommunist. Oder?
Ja, das ist auch.
Der Russ ist im Grunde genommen immer noch Kommunist. Er wird ja begrüßt mit Genosse, Tovarisch, und dann ist er Kommunist, auch wenn er es nicht ist. Auch wenn er ein Oligarch ist, der im Staat alles gestohlen hat, gut, dort ist er wieder näher beim Kommunist. Das haben wir gelernt aus
der Geschichte. Sie aber relativ fließend in dieser Sache.
Muss sich Novak Djokovic.
Richtig.
Auch nicht wundern, wenn er plötzlich beliebt ist. Und das geht ihm wahrscheinlich völlig gegen den Strich, weil dann verfehlt er sein Ziel. Weil
ich glaube es aber nicht.
In seiner Position als Außenseiter, in seinem Universum als Märtyrer existiert es natürlich schlecht, wenn plötzlich bei allen beliebt ist. Das funktioniert nicht.
Ich glaube,
so einfach wäre es, das hat er jetzt gesehen, du musst nur ein Russ sein, dann gefällt dir das viel leichter, dann bist sogar du, also Novak Djokovic, plötzlich beliebt und das ist ihm wahrscheinlich gegen den Strich gegangen, muss ich sagen.
Ich glaube eben nicht, ich glaube, er will beliebt sein, ich glaube, er will gemocht werden. Und
dann soll er sich doch ändern.
Jetzt irgendwie aus Trotz raus sich immer mehr in dieser Position auch dann wiedergefunden, weil er gefunden hat, okay, unerwiderte Liebe, ja, da macht ja dann der Mensch gerne noch irgendwie ein dummes Zeug. Ist jetzt auch der Novak Djokovic nicht der Erste in der Geschichte der Menschheit und ist jetzt logischerweise völlig überbordet. Also jetzt da spielt noch anderes Zeug in einer offensichtlichen persönlichen Überzeugung, was das Problem mit dem Impfen angeht. Da kann man jetzt sagen, ist vielleicht auch sehr schlecht informiert, aber ich glaube, das haben wir sowohl da als auch an anderen Orten in den Medien schon relativ gut abdeckt, warum das Impfen
ja
eine gute Idee ist und warum es keine Gründe mehr gibt, eigentlich heute sich nicht zu impfen. Das muss man jetzt da nicht auch noch einmal
ausdiskutieren. Ja, außer man weiss genau, was Sache ist, dass nämlich die Amerikaner 1969 nur auf dem Mond sind, damit im, wann ist das gewesen? 9-11. Im September, am 11. September 2001 ihre eigenen Hochhäuser können in die Luft jagen und das verbergen können quasi. Und darum sollte man sich jetzt auch nicht impfen lassen.
Etwas genau so darum funktioniert die Verschwörungstheorie, exakt. Wahrscheinlich
hat JFK-Ermordung
auch noch etwas zu tun
damit. Absolut, das spielt noch rein. Darum flatteren die Fahnen auf dem Mond auch nicht, ja, wie sie sollten, sondern die sind immer gleich.
Ja.
Das ist der Beweis für alles.
Eigentlich haben wir dort schon müssen wissen, dass der Novak Djokovic recht hat. Mehrere Jahrzehnte vor seiner Geburt. Spannend wird jetzt sein, wer gegen Djokovic muss, darf spielen in der ersten Runde, wenn es dann so weit sollte kommen, dass der Djokovic tatsächlich antritt. Also die Szene, die, auf die freue ich mich. Einfach aus Interesse. Also der Australier wird ja wahrscheinlich jetzt nicht so euphorisch sein, dass er da ist. Aber der Australier, die Australierin, ist ja durchaus auch gerade im Zusammenhang mit Melbourne bekannt dafür, dass man für ein Tennispublikum relativ engagiert ist. Also ich glaube nicht, dass er dort einen sehr warmen Empfang bekommt.
Dann passiert was? Wird er auspfiffen?
Das ist die Frage. Das ist die Frage. Und was macht es denn mit
ihm?
Das nimmt mich dann auch ein Wunder.
Ja, macht man das stärker oder
zerbricht
er denn? Wenn wirklich ein Stadion voll Leute in permanent bei jedem Spiel
auspfeifen.
Mit Häme beschenkt und also, und spüren lässt, dass er nicht willkommen ist.
Also Match, wo
oder er, wird er dann besser
das ist härter
und stärker?
Das ist die Frage. Weil ein Match, wo er nicht der Fanliebling ist, von denen hat er ja schon viel gehabt und auch viel gewonnen. Also die ganzen Schlachten gegen Roger Federer sind das beste Beispiel. Das ist, ich weiß nicht, ob es ein Spiel gibt, wo die öffentliche Sympathie auf Seite von Djokovic war. Was in dem Fall vor allem auch für die Beliebtheit des Federer spricht. Und mit dem ist er offensichtlich immer gut Schlag gekommen, ist aber dann natürlich nicht auf so einer persönlichen Ebene wie das, was jetzt da auf ihn einzuprasseln droht, wenn er irgendwie in der ersten Runde gegen, ich weiß auch nicht, Taylor Fritz oder irgendwie sonst einen muss antreten.
Schauen wir mal weiter.
Ich bin gespannt.
Verlönt das Thema. Mir wäre es am liebsten, wenn wir über den Djokovic bei der nächsten Gelegenheit nur noch über der Sport reden müsst.
Okay.
Wenn das irgendwie möglich ist.
Ich schaue, dass ich das Lauf einrichten. Perfekt.
Sind wir froh. Jetzt einer, der schon wieder zurück ist aus Übersee, ist der Gregory Hoffmann. Der ist, wir zeichnen heute am Dienstag auf.
Aha.
Er ist heute gekommen.
Ja.
Er ist nicht heute gekommen.
Er ist schon eine Weile gekommen.
Vor ein paar Tagen hierher gekommen für die Geburt von seiner Tochter, seiner ersten Tochter, zusammen mit seiner Frau Jessica. Also, Frau. Hat die Tochter zur Welt gebracht, der Greg ist
dabei gewesen. Wahrscheinlich moralisch.
Wir erzählen das so, erzählen, wie es richtig ist. Und jetzt bleibt er gerade da. Der Gregory Hoffmann ist zurück beim EVZ. Hat das NHL-Abenteuer nach gut einem halben Jahr
24 Matches hat er für Columbus gemacht, habe ich vorhin gesehen. 2 Goal, 5 Assists.
Ja, so. Mit ein paar Ausfällen noch. Hat ein paar Spiele müssen zuschauen. Dann haben sie noch Pause gehabt. Corona hat auch dort eine Rolle gespielt. Jetzt ist er zurück und er sagt ganz offen, jetzt bleibe ich da.
Warum?
Willkommen zurück. Verschiedene Gründe. Wir haben gerade ein Interview machen mit dem
Das royale Wir, du hast es ganz allein gemacht.
Nein, das haben wir nicht. Es ist immer eine ganze Firma mit allen Mitarbeitern.
Company Man und, Kessler.
Mit allen möglichen Leistungen, die man dazu beiträgt. Alle haben mitgeholfen.
Okay,
ohne den Einsatz.
Was haben wir rausgebracht?
Nicht möglich.
Hoffentlich haben wir ein gutes Interview gemacht.
Ja, er schildert zum Beispiel auch, dass es nicht mehr das Gleiche ist, ob man mit 22 oder mit 30 dort übergeht und das versucht. Und wenn man noch eine Familie hat dazu, dann verschieben sich Prioritäten. Nee, also das, um jeden Preis arbeiten zu wollen, ist wahrscheinlich schon ein Young Man's Game, das kann ich auch verstehen. Und er sagt, du bist halt als Schweizer, der mit 30 dort überkommt, in einer anderen Position als ein drafteter Kanadier, ganz logisch. Dann hast du Verträge, die dort sind, wo Spieler, die schon länger eine Rolle spielen. Also ihn als Goalgetter so einzusetzen, wie es seinen Stärken entspricht, das wäre wahrscheinlich das gewesen, was Sinn gemacht hat. Aber das hätte man in Columbus nicht machen wollen. Also Gregory Hoffmann in Unterzahl einzusetzen, macht Sinn, wenn du einen Shorthander schiessen musst, weil der auch noch davonfährt, unser Rocketman. Mhm. Aber im Boxplay einsetzen als Blockspieler, der in Schüsse liegt und Leute umschupft, macht einfach keinen Sinn. Das ist nicht seine Position als Spieler. Dann gleichzeitig im Powerplay in vor dem Goal. Man ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, ihn vor dem Goal einzusetzen. Er hat einen riesen Schuss, er hat einen Torräucher, er weiß, wo er sich positionieren muss, dass er die Direktabnahmen reinbringt. In der NHL stellt man ihn vor das Goal. Jetzt, wenn man das in der Schweiz nicht macht, wieso macht man es dann in der NHL? Dort hat es noch größere, schwerere Verteidiger, die nicht brutaler aufräumend als bei uns. Und die können wir auf die Idee vor das Goal stellen. Das sind so Details, die ich mich frage. Ihr Mechanismus in Columbus funktioniert jetzt nicht so gut, dass man sagen müsste, die machen alles richtig. Mhm. Wieso funktionieren sie wieso probieren sie es dann nicht einmal anders? Also holt man einen Hofmann, man weiß, der ist schnell, der schießt Goal, wenn er Platz hat. Dann lässt doch der das machen.
Im Prinzip ja. Was mich stört in dieser ganzen Sache ist, dass er jetzt so schnell anschmeißt. Also er hat 24 Spiele gemacht, das ist eine halbe Saison wahrscheinlich, plus minus rein, jetzt zeitlich im Ablauf. Du kannst auch als 29-jähriger Schweizer, der ein bisschen etwas erreicht hat, für europäische Verhältnisse ziemlich viel sogar, kannst ja nicht kommen und Ansprüche stellen. Das ist eigentlich dort, wo ich so ein bisschen stutze. Also das musst du investieren, das Zeit musst du investieren, Aufwand musst du investieren und deine Coaches, deine Teamkollegen, der ganze Rest, der etwas zu sagen hat in der sportlichen Führung, in dieser Franchise, davon zu überzeugen, dass du das kannst liefern, was man sich erhofft. Ich glaube, es ist sehr optimistisch, das wollen wir einfach in 3 Monaten zu schaffen und dann ist man, kommt man genau die Eiszeit über, wo man sich vorgestellt hat am Anfang. Ich glaube, das ist in vielen Fällen etwas, wo man sich erarbeiten muss. Klar hat er nicht den Status vom Kanadier, der mit 18 in der ersten Runde gedraftet worden ist und schon 3 Jahre lang gehypt worden ist als das nächste grosse Ding. Aber das heisst sehr wenig. Und das hat er auch gewusst. Also er hat, soviel ich weiss, auch früher mindestens Möglichkeiten gehabt, um es in Übersee zu versuchen. Er hat das nie wirklich konsequent gesucht. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Teil von diesem Thema. Hat, ich glaube, damals in Zug ja auch einen Vertrag unterschrieben ohne NHL-Ausstiegsklausel, bis die wieder etabliert worden ist mit dem neuen Abkommen, mit dem neuen Transferabkommen. Also er hat dort so schon vor längerer Zeit klar gemacht, dass er nicht mit letzter Konsequenz auf die Nordamerika-Karriere setzt, was absolut sein gutes Recht ist. Also gegen das kann man grundsätzlich nichts haben. Das ist seine freie Entscheidung. Gleichzeitig ist es einfach schade aus Sicht des Sportfans, wenn man sich anschaut, was der für Anlagen hat, was der für Möglichkeiten hat. Du hast vorhin sein Tempo angesprochen, sein Schuss, wo jetzt in der Schweiz, ich weiss nicht, so furchtbar viele andere Spieler, vor allem noch in dieser Kombination, gibt es nicht, die das drauf haben. Also wir haben hier eigentlich einen, der in der Offensive etwas reissen kann. So viele Schweizer Stürmer gibt es ja dann in Übersee gleich auch wieder nicht. Und der sagt nach einem halben Jahr, ja, jetzt habe ich irgendwie müssen Bottom 6 spielen und in Unterzahl und eben, ja, es ist nicht auf mich zugeschnitten. Ich gehe wieder. Klar, du hast einen schönen Vertrag in Zug. Den hat er sich auch verdient. Der fährt jetzt wieder an von laufen, wenn er den Vertrag in Columbus auflöst. Aus sportlicher Sicht finde ich es schade, dass er sich nicht nochmal durchbeißt. Wirklich.
Kann man wirklich so sehen, ja. Natürlich ist es schade. Für uns Schweizer wäre es gut gewesen, wieder mal einen zu haben. Zusätzlicher, der sich etabliert, festsetzt. Wir sind nicht verwöhnt, wenn man die Statistik anschaut. Ich glaube, 2002 haben wir viel mehr NHL-Drafts gehabt, als wir jetzt haben. Also die Entwicklung ist stark rückläufig. Wir könnten das mal mit einem Nachwuchschef genau im Detail analysieren in der Zukunft, was wir irgendwann mal vorhaben. Machen sicher nicht alles richtig. Darum wäre es wichtiger, dass wir so Spieler haben, die länger in der National League gespielt haben, die sich in der NHL durchsetzen. Und ich glaube, der Hofmann könnte sich durchsetzen, wenn er das würde wollen. Nur, das wollen auch nicht alle Kanadier. Wir haben einen Haufen Kanadier bei uns schon gehabt, haben immer noch ein paar, wo in der NHL irgendwo auch zwischen Stuhl und Bank gefallen sind, immer wieder da haben müssen und dann irgendwann gesagt haben, weißt du was, jetzt habe ich das satt, ich will mal so sein, ich will mit meiner Familie noch zusammen sein, das Argument hört man viel, bist dauernd unterwegs, und wenn dann noch dazu kommt, dass du keine Arbeitsplatzsicherheit hast, dann fehlt einfach irgendeine Komponente. Und der Hoffmann sagt im Interview mit uns, sagt er auch, dort ist er relativ offen, sagt er, sei harmoniebedürftig, er brauche seine Familie um sich, er hätte es gern, wenn es allen wohl sei um ihn herum, das heisst Teamkollegen, und so, das muss eine gewisse Grundstimmung vorhanden sein für ihn. Das ist legitim. Auf das wird in der NHL natürlich keine Rücksicht genommen.
Das ist
also,
so,
es gibt Mannschaften, die mittlerweile so ticken. Es gibt aber auch noch viele Puristen, die der Tradition verschworen sind und einfach sagen, wir Trainer, wir reden nicht allzu viel mit den Spielern, die müssen das selber herausfinden, wie das funktioniert. Das ist archaisch. Organisiert, finden wir damit ab oder lassen es bleiben. Und genau das hat er gemacht. Ich finde es schade, ja. Aber ja, fragt auch, ist der Gregory Hofmann zu wenig hart für die NHL? Was heisst hart heutzutage noch? Die NHL ist nicht mehr wie in den 90er Jahren, früher in den 2000er Jahren knüppelhart, dass man wirklich muss fürchten um die Leute, die eher filigran unterwegs sind. Also, das passiert nicht mehr.
Also, das Spiel ist eigentlich auf einen Spieler wie Gregory Hoffmann besser ausgelegt denn je in der
NHL. Absolut. Glaube, was man nicht vergessen darf, ist die Kultur, die wir unsere Spieler drin erziehen. Und das ist ganz eine andere Kultur als in der NHL. Unsere guten Spieler, die müssen nie in einen Konkurrenzkampf einsteigen. Die kommen einfach von Liga zu Liga, Nachwuchs, immer weiter, weil es mehr oder weniger die Einzigen sind, vielleicht noch mal zwei, drei anderen zusammen, die den Sprung machen können. Schlussendlich ist das, du gewöhnst dich gar nicht daran, dass die Selektion gibt. Die gibt es dann erst mal bei den Profis, vielleicht. Und dann kommt dazu, dass unsere Spieler sind nicht auf dem globalen Markt unterwegs, sondern in einem Mikrokosmos, das ist die Schweizer Hockey. Also die Schweizer Hockeyspieler sind nicht in Schweden gefragt oder in Russland oder in Finnland zum Beispiel, vielleicht wären sie vom Talent her sogar gefragt, aber weil sie bei uns viel mehr verdienen, kommen sie nicht in Frage. Also kommt nur der NHL in Frage als Markt, wo man mehr könnte verdienen. Jetzt mit dem Entry-Level-Contract, den der Hoffmann hat, verdient er de facto je nach Gliedstaat, wo er sich darin bewegt, und Steuerfuss bei einem Salär von etwa rund 400'000 Dollar, wo er dann schlussendlich mit heimnehmen
kann. Also netto ist denn das aber?
Das ist nachher netto, wenn man die Steuern abzieht. Ich glaube, das Grundgehalt 9,75 oder irgend so etwas. Knapp eine Million. Aber 50% Steuern gehen irgendwie weg und dann sonst noch Abgaben. Also wegen dem Verdienst lohnt sich das nicht. Das verdient er in der Schweiz auch, sage ich jetzt mal. Irgendwie so etwas. Und wenn es rein um den Sport geht, ja, da gebe ich dir recht. 100%ig hätte man sich durchbeissen können. Hätte er vielleicht mit 25 gemacht, wenn er der Typ wäre. Aber er hat es damals schon nicht gemacht. Also ist der Reiz NHL für ihn auch nie so wahnsinnig gross
gewesen? Offensichtlich nicht, nein.
Und das ist schade. Da dürfen wir unsere eigenen Ideen und Vorstellungen auch nicht zu fest in andere rein projizieren. Auch wenn wir uns wünschen, der Hoffmann möge in der NHL 40 Goal schiessen. Wäre wahrscheinlich möglich, wenn man ihn verhätschelt und peppelt hätte und ihm die Möglichkeit gegeben hätte. Ich habe das Gefühl, es gibt nicht viele Spieler auf dem internationalen Markt, die den Speed erreichen, die die Abschlussqualität haben wie der Hoffmann. Aber gleichzeitig muss man ihm die Möglichkeit da geben. Und das schaffst du nicht, wenn du ein Boxplay spielen lässt und wenn du ein Powerplay für das Goal stellst, vor allem. Das macht irgendwie einfach keinen Sinn, aber ich verstehe das Prinzip.
Ich habe gesagt, durchbeissen, Granit Xhaka-mässig, wie damals, als er bei Arsenal eben nicht angeschmissen hat, sondern gesagt hat, so, ich bleibe jetzt, ich versuche es. Irgendwann, ja, ist dann der Punkt da, wo man logisch bis nachher schauen muss. Mir dünkt es einfach viel, viel zu früh. Aber am Schluss ist der Hoffmann sein eigenes Glückesschmied. Das müssen wir akzeptieren, auch wenn wir es stark bedauern. Auf der guten Seite immerhin haben wir jetzt Woche für Woche, mehrfach sogar pro Woche, wieder bei uns in den Stadien.
Vielleicht schiessen wir uns jetzt am Olympias.
Die National League wird gerade noch ein bisschen attraktiver. Das kann man sicher sagen mit der Rückkehr von Gregory Hoffmann.
Absolut.
Und wenn er uns zum Olympiasieg schießt, ja, dann würde ich sagen, alles richtig gemacht. Wir haben noch ein Thema, das wir ein bisschen ausführlicher besprechen wollen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen pressieren.
Wir
die
müssen,
ja. Laufen uns davon, sonst Bayern München aber. Dann, jetzt wollte ich sagen, schwimmen wir langsam Pfähle davon. Das kann man schlecht sagen, mit 6 Punkten Vorsprung auf eine 2 klassiert. Aber jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison verloren gegen Gladbach. Das ist ein Club, der sehr nah an deinem Herzen ein Plätzchen gefunden hat.
Ist im Prinzip schon.
Endlich das Ende von dieser Bayern-Dominanz.
Ja, man hofft es immer wieder.
Aber also es ist nicht so.
Anekdotisch wäre es einmal lustig, einmal nicht Bayern als Meister. Aber ich glaube, da muss sich strukturell etwas ändern bei den anderen Clubs, dass sie überhaupt in die Nähe kommen von den Bayern. Wenn du sagst, 6 Punkte Vorsprung immer noch, obwohl sie jetzt doch schon einige Match verloren haben gegen Frankfurt haben sie auch daheim verloren. Die andere Niederlage gegen Gladbach im Pokal oder Göpp, wie wir bei uns sagen, 0-5, noch viel eindrücklicher gewesen. Aber jetzt in der Meisterschaft kann man ja auch sagen, wir haben, was haben 13 Spieler gefehlt wegen Verletzungen.
Kommt noch erschwerend dazu.
Corona-infiziert.
Also, ich glaube, sehr entscheidend, das Argument. Ja.
Und das verkraften dann selbst die Bayern nicht mehr, glaube ich. Also irgendwann ist dann dort auch fertig mit dem Kader, mit der Reserve, dass man die gleichwertig kann ersetzen bis zu einem gewissen Punkt. Okay. Und sie haben immer noch 6 Punkte Vorsprung. Und die Frage ist, wer soll sie denn einholen am Schluss? Einmal ist Dortmund wieder quasi näher dran, bevor die einen Rückschlag erleiden. Gladbach ist eh mit anderen Dingen beschäftigt, nach an einer fürchterlichen Serie zum Abschluss von der Hinrunde, wo man, glaube am Schluss klappt, noch ein 1-1 geschafft hat, wo das Ganze wieder ein bisschen relativiert hat, wenn auch ein bisschen. Und jetzt gewinnt man gegen Bayern. Also, das deutet bei mir auch darauf hin, dass bei Gladbach ein Haufen nicht stimmt. Weil gegen Bayern zu spielen, entweder kriegst du einen riesen Klatsch oder gewinnst. Und wenn du gewinnst, kannst du sagen, gut, der ganze Druck war eben der Bayern gewesen. Wir haben eigentlich nur gewinnen können. Von uns erwartet niemand etwas. Für mich nicht ganz ernst zu nehmen. Aber wir reden jetzt nicht über Gladbach, sondern über Bayern.
Ja.
Und wenn eben die Profis, die Erstgarde, die Zweite vielleicht noch, auch noch, das sind Spieler, die wissen, wir sind in jedem Match unter Druck, wir müssen jeden Match gewinnen, sonst geht es theaterlos bei uns. Und wenn die vielleicht die Dritte und die Viertgarde musst du anfangen einsetzen, das sind dann nicht mehr Spieler, die sich das hundertprozentig gewöhnt sind. Und die könnten auch am Druck zerbrechen, weil sie wissen, ja, egal wer bei uns spielt, auch wenn ich der Ersatz vom Ersatz vom Ersatz bin, von mir erwarten sie genau gleich, dass ich mit dem Druck kann umgehen kann. Das müsste er aber jedes Mal spielen. Und das macht er nicht, sonst wäre nicht der Ersatz vom Ersatz vom Ersatz.
Einer
vom Ersatz.
Muss es sein, ist total logisch.
Ja. Macht irgendwie Sinn, auch wenn ich das Gebrabbel von mir selber auch nicht mehr höre mit der Zeit. Aber ich kann es verstehen, dass die Bayern auch nicht mehr unverwundbar sind, wenn sie dritte Spieler haben, die fehlen. Also ist die zweite Mannschaft angefangen, die dritten schon.
Nein, grundsätzlich wäre es ja gut, wenn sie ab und zu mal ein Match würden verlieren, oder? Das ist eigentlich das Beste, was passieren kann in der Liga. Das haben wir jetzt an dieser Stelle wirklich schon zur Genüge durchgecatcht. Sport sollte sich ja eigentlich durch das auszeigen, dass man nicht weiss, wie es ausgeht. Und in der Bundesliga weiss man mindestens im Meisterrennen sehr genau, wie es rauskommt. 6 Punkte. Ja, also ich glaube, da schläft in München an der Säbener Straße niemand schlecht. Wegen dem.
Leider nicht.
Ich glaube, sie schlafen aber auch nicht vor Ort. Von dem her ist das überhaupt nicht relevant.
Bundesliga braucht ja mal ein Leicester, wo aus dem Nichts wie Phoenix aus der Asche kommt und am meisten trinkt. Das wäre zum Beispiel Union Berlin, mir ist sympathisch auch.
Haben die auch einen Milliardär, einen Indonesier, thailändischen?
Nein, wo dann zumal noch gestorben ist, unter tragischen Umständen Helikopterabsturz.
Das ist aber ein
sehr sympathischer Mann gewesen. Dem Truren sind Leicester immer noch hinten
an. Ja, aber ganz so an wie Killemüs sind die eben auch nicht gewesen, das muss man fairerweise sagen. Gut,
wer ist in England in der Premier League arm, wenn man schaut, was der Letzte noch einstreicht, mehr als der Erste in der Bundesliga, dann relativiert sich das Ganze.
Es ist sowieso
also es wäre, wenn man denkt, früher Kaiserslautern einmal deutscher Meister geworden, direkt nach dem Aufstieg, ist heute eigentlich nicht mehr möglich. Dann müsste man, an wer müsste man sich klammern? An Greuther Fürth zum Beispiel, dort wird es schwierig. Hoch werden sie es nicht
mehr. Das Jahr wird es schwierig, glaube ich auch. Ja. Das führt da.
Mit grossem Vorsprung werden sie nicht mehr Meister. Darum, ja, am Schluss, ich wage aber die Prognose, ich sage, das Jahr verwünscht es.
Wirklich? Gut. Das bin ich sehr dankbar, dass du da das Konter
zum Pro machst. Das Nein schon hergeschrieben.
Ja, nein, natürlich nicht. Es gibt überhaupt keinen Grund, das anzunehmen. Die anderen sind ja auch nicht konstant genug. Die müssten ja dann irgendwie selber noch die 6 Punkte gut machen, die sie jetzt schon hinterdrein sind, also Dortmund, der Rest ist sowieso schon so weit abgeschlagen, dass man es eigentlich vergessen kann. Und nach allem, was man in den letzten Jahren auch gesehen hat von Borussia Dortmund, kann man sagen, okay, einzelne Match, sie sind auf Augenhöhe mit den Grossen. Das ist so, aber auf eine ganze Saison hat man es jetzt schon sehr lange vermissen, dass man das ultimative Top-Level kann heben.
Vor allem hat Dortmund schon seit langer Zeit keine Direktbegegnung mehr gegen Bayern können gewinnen. In der Meisterschaft.
Das ist
so gut, das wäre es regelmäßig auseinander.
Wäre der Moment, um damit anzufangen. Aber jetzt müssen wir.
Ja, gut.
Der Moment findet zum Aufhören. Wir gehen zum Endspurt.
Endspurt.
Das machen wir. Und zwar, das mal Spurt, sagen wir zwar jedes Mal, aber jetzt versuchen
jetzt
wir
es
wirklich schnell. Frau fahren in Zauchensee. Was fahren Sie?
Ab. Sie fahren Abfahrt und Super-G. Samstag und Sonntag.
Und findet Gorin Sutter, um die geht es nämlich, zurück in die Spur.
Definier Spur. Ich glaube, zum Sieg in Zauchensee. Nein, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Am Schluss ist es Gotcha und zwischen immer. Über das Australian Open haben wir schon ganz viel geschwätzt, aber nicht über Sport. Marcel W. Perrin hat es ja eigentlich angekündigt in seiner Schalte, dass es bei uns nicht um Sport geht. Fiese Haku. Wer gewinnt eigentlich das Australian Open?
Der Medvedev. Gewinnt. Und zwar im 5. Satz, weil der Djokovic mit dem Jubel von den australischen Zuschauern nicht kann umgehen und an dem Goodwill zerbricht.
Oh, sie, so sie, muss es das ist dem vielversprechend. Sie servieren durch konsequente Liebe. Yes.
Start zu den NFL-Playoffs. Wir reden vom American Football da. Gewinnt, und das befürchte ich jetzt schon wieder, der Al Brady.
Nein.
Nicht?
Nein, es kommt nicht so weit. Nein, jetzt ist ihm der Antonio Brown davon gelaufen, der doch einigermaßen durchknallte Wide Receiver, wo man sich muss Sorgen machen muss, wie es mit dem, seiner psychischen Gesundheit weitergeht. Er hat mit Godwin noch einen zweiten sehr guten Receiver, der verletzt ausfällt, der nicht wieder zurückkommt. Man hat sonst den einen oder anderen, der ausfällt. Und es gibt ein paar Teams, die jetzt doch angedeutet haben, Buffalo zum Beispiel, Kansas City, wird auch wieder kommen in der NFC. Green Bay würde jetzt wahrscheinlich doch noch zuschreiben, dass man etwas reissen kann. Ich glaube,
Buffalo
nein,
schon mal. Buffalo hat noch nie, oder?
Das sind ich meinte sie, oh, das ist jetzt eine gute Frage. Also sie haben
schon einige Super Bowls.
80er, 90er haben sie einen Lauf gehabt, wo sie immer verloren haben. Genau, also im Super Bowl stand und dann wirklich einfach eingeschaut. Jim Kelly. Aber ich würde jetzt nicht Hand ins Feuer legen, dass sie nicht irgendwie Super Bowl 6 oder so aus Versehen mit 10 zu 7 gewonnen haben. Aber wahrscheinlich nicht. Nein, sie sind eine von den meist leidenden Sportstädte an und für sich, Buffalo. Die gehen ja eigentlich grundsätzlich nichts. Das ist Detroit jetzt auch langsam am Kommen und ich glaube Minnesota hat auch ähnliche Anwandlungen. Also da gibt es ja wahrscheinlich jetzt mindestens nicht eine Tradition, aber wäre schön, die zu brechen eines Tages. Tradition, ach schon fast, dass der ZSC gönnt. Die haben jetzt 5 Mal nacheinander gewonnen in der National League. Es läuft plötzlich, mindestens resultatmäßig. Wie lange hält dieser Rino? Es wird wahrscheinlich wieder gespielt am Wochenende.
Genau, bis wir das in Frage stellen. Wir haben nämlich den Trainer auch angezählt mit teilweise schönen Artikeln und haben gefragt, was dort geht. Bei uns hat er auch gesagt, er müsse sich überlegen, über die Ausstiegsklausel zieht, weil er zuerst wissen will, was der Club von ihm haltet. Und seit wir die Artikel geschrieben haben, gewinnen die eigentlich nur noch. Ich glaube, die Frage
ist
beantwortet. Absolut.
Also wir schreiben einfach weiter wir wieder, und die gewinnen.
Ja, wir sind für alles verantwortlich. Für das Gute und für das Schlechte. Und die ZSC-Serie, solange die anhalten, sind wir dafür verantwortlich. Aber sobald sie verlieren, sind sie selber die Schuld. So funktioniert
das. Also es könnte aber am Sonntag so weit sein, dann ist der EV Zug zu Gast. Ich weiss nicht, ob dann der Gregory Hoffmann schon dabei ist. Keine Ahnung, was dort der Status ist. Wäre eigentlich noch lässig, Premiere im Hallenstadion. Wobei, nein, die spielen ja vorher wahrscheinlich auch noch einmal. Egal, auf jeden Fall wird das ein ziemlicher harter Brocken. Zug, eigentlich so ein Team, wo ich das Gefühl habe, kommt jetzt in der zweiten Saisonhälfte mehr und mehr auf Touren und müsste eigentlich ja, so den Diesel langsam aufgefahren haben. Da verspreche ich mir vieles, Hoffmann zurück. Ja, Schatz sicher auch nicht. Also dort könnte ich mir vorstellen, dass die Serie reisst. Jetzt könnte ich mir vor allem vorstellen, dass wir endlich mal schweigen.
Ja, mindestens für eine Woche.
Zuhören, es ist wieder Ruhe.
Danke auch an Marcel W. Perm für seinen Input, dass er sich schnell Zeit genommen hat.
Unbedingt.
So eine verseuchte Wänge.
Im Jurassic Park vom internationalen Skisport. Danke vielmals fürs Zuhören. Abonnieren bitte. Euren Freunden, Verwandten, Verzeihung, bewerten. Danke. Wiederhören.
Wiederhören.